Thomas.
Kai, hi.
Geburtstag. Nicht du, nicht ich.
Na, Gott sei Dank.
Der Podcast.
Ja, happy birthday.
Er ist ein Jahr.
Ein Jahr.
Und was man bei einem Einjährigen sagen darf, er läuft.
Es läuft und läuft und läuft und läuft. ich finde das ganz schön wow.
Es ist, weiß ich gar nicht. Ist das wow?
Ja.
Die Kaulitzes sind im vierten Jahr.
Ja, hallo, die sind aber auch Medienschaffende seit ewigen Zeiten und machen, glaube ich, sonst nichts außer Cocktails trinken und Medien.
Nein, die machen sehr viel. Grundsätzlich werden wir den Erfolg anderer nicht durch Giftigkeiten schmälern.
Ey, das war doch nicht giftig.
Doch.
Ach, komm, hör auf.
Schon. Hm. Nein, ich finde, kurzer Einschub. Ich finde grundsätzlich, das ist was sehr Deutsches, glaube ich, die Leistung anderer, nur weil man mit dem, was sie tun, nicht zufrieden ist, zu schmälern, ist, glaube ich, sehr deutsch.
Ach, guck.
Ja. Ich empfinde das hier immer wieder so. Ich hatte auch neulich eine wirklich nette Freundin zu Besuch, die eigentlich, weil ursprünglich Serbin, ganz anderen Blickwinkel auf die Dinge hat.
Okay.
Dann wieder anfing zu lästern über Madonna, die jetzt mit Mitte 60 noch auf Welttournee gegangen ist und so. Und sie ist dann schnell außer Atem und singen konnte sie ja noch nie. Und
ja gut, das ist ja keine Überraschung.
Ja, stimmt ja auch alles. Aber mein Gefühl ist dann immer in erster Instanz zu sagen, keiner zwingt dich ja, dir das anzugucken.
Ja.
Also weder die Berichterstattung noch das vermutlich sehr teure Konzert. Und werd doch erstmal Madonna. So, das finde ich bei allem. Das finde ich, das kann man bei Frau Klum sagen und so, das kann man bei den Kaulitzes sagen. Werd doch erstmal. Also ja, mach ja, doch ja, erstmal. Und dann.
Jetzt muss ich aber mal ganz kurz uns in Schutz nehmen, weil ich habe vor kurzem eine Statistik gelesen, dass eigentlich 80% aller Podcasts auf Apple 80% Eintagsfliegen sind. Also eine Folge, zwei Folgen oder maximal drei Folgen haben und dann ins Nirvana untergehen. Und wir sind echt ein Jahr dabei. Wir haben momentan, glaube ich, kurz vor 60 Folgen online. Und wir haben mega Spaß dran. Wir haben unsere Höhen und Tiefen, aber wir haben so eine kontinuierliche Hörerschaft und das macht so einen totalen Spaß. Ich finde das total toll.
Ich finde es niedlich, dich dabei zu beobachten, wie stolz du auf sowas bist. Nein, und wie stolz du auf sowas bist.
Ja, ich finde das toll.
Nein, ich finde das ja auch toll, dass wir das schon ein Jahr machen und dass wir vor allen Dingen Bock haben, das weiterzumachen.
Klar.
Und dass es erfolgreich genug ist, dass es sich bei unseren vollen Tagen trotz allem noch erklärt.
Ja.
Und deswegen offiziell, Thomas, ich freue mich auf das nächste Jahr mit dir.
Oh, schön, es geht weiter.
Ja, und an dieser Stelle einmal Kurt Tucholsky zu zitieren. Aus ihrer Sicht hat die Eintagsfliege ein sehr langes Leben.
Bis einer heult. Ein Männertalk mit Kai Franke und Thomas Tipken.
Intellektuelles Monster.
So, ich habe mich jetzt ganz knapp mit dem Intro am unnützen Wissen vorbeigeschlängelt, glaube ich. Ne?
Ich denke auch, ja. Eines der vielen, 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 vielen Jingles, die wir über das letzte Jahr verteilt irgendwie eingeführt haben.
Ja, gut, man weiß ja nicht genau, was passiert, wenn man heutzutage so Sachen wie Kurt Tucholsky sagt.
Ja.
Weil viele glauben ja, dass das jemand ist, der in den 80er Jahren Pornos gedreht hat. Das war aber Theresa Orlowski.
Ach, guck. Das eine Mann, das andere Frau, auch schwierig.
Ja gut, das weiß man jetzt auch nicht so genau.
Ach, hey, nee.
Was ich gerne anmerken wollte, wäre, dass ich dir heute übergeben möchte, das aktuelle Thema anzumoderieren. Go!
Wir wollen heute darüber sprechen, über das Thema Krisen im Leben, die man so erlebt. Was machen die mit einem? Sind die aber nur negativ oder haben die auch positive Aspekte und was waren das so für Krisen?
Genau, das also ich hatte mir vorgestellt, du bist der Teil heute, der Beauftragte, wenn man so möchte.
Ich bin der Krisenbeauftragte.
Für die körperlichen Krisen.
Weil ich schon wieder kariert trage, ne?
Nein, ich hätte es überhaupt nicht erwähnt.
Ach, das darfst du ruhig. Ich habe es extra gemacht wegen der Geburtstagsfolge. Weil es ist ja ein Running Gag geworden, dass du immer über mein Outfit
rumquarkst. Ja, aber kein Podcast. Nein, du hast viel beizutragen zum Thema körperliche Krisen. Da hätte ich nur einen kleineren Einschub. Natürlich finde ich wichtig, partnerschaftliche Krisen.
Ja.
Für da draußen finde ich auch wichtig, kurz anzusprechen, berufliche Krisen.
Okay.
Ja, und dann fände ich auch soziale Krisen ganz toll. Und das bedeutet für mich Eltern, Geschwister, Freunde. Also was geschieht, wenn man in einem dieser Teilbereiche eine Krise, eine Talsohle des Erlebens durchläuft?
Ja.
Ist das zwingend produktiv, zwingend negativ? Erwächst immer was Tolles aus einem tiefen Tal? Oder kann man eben auch mal sagen, nee, wenn es an der Stelle doof angefangen hat, dann geht es auch noch döver weiter. Auch den Gedanken muss man ja zulassen.
Ja, ja, ja.
Weil ich möchte halt nicht so Allgemeinplätze verbreiten wie Durchhalten, nach Regen kommt Sonnenschein.
Oh.
Weil ganz oft kommt nach Regen auch nur Kackhagel. Also das,
ja, mit Sicherheit.
Das kann man so auch nicht machen.
Nee,
und ich würde
jetzt erstmal
dem Krisenbeauftragten fürs Körperliche.
Guck mal.
Ja, wobei du heute, du siehst niedlich aus heute, so in Blau unterbrochen von dem leichten Karo der 80er.
Ja, ich finde das auch irgendwie total cool retro. Ich liebe das Shirt.
Ich habe sogar gerade gesehen, wie dein aktueller Mann dir über den Rücken gestreichelt hat.
Das war in der Pre-Birthday-Party, die wir gefeiert haben.
Du meinst dieses Chips-Oliven-Massaker, das wir gerade abgefeuert haben.
Weil ich nicht wollte, dass wir nur Brisselwasser trinken, ohne was zu essen. Genau.
Hast du gut gemacht.
Ja, dann also, ich auch. Okay, lass uns mal anfangen.
Krise, körperlich.
Körperliche Krise. Da haben wir eben gerade drüber gesprochen, dass das natürlich auch so medizinische Themen sind, die passiert sein können. Und ich würde es mal zusammenfassen zum Thema Nahtoderfahrung irgendwie. Was klingt ein bisschen jetzt dramatischer, als es
das tut es tatsächlich.
Ist es in der Tat auch, glaube ich, gewesen. Ich hatte tatsächlich mit 20 ein Erlebnis. Ich stand mit Freunden zusammen auf einer Kirmes und habe mir ein Feuerwerk angeguckt. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, ein großer Schraubstock wurde mir angelegt und mein ganzer Körper wird zerquetscht. Ich stand da so und ganz allein, also nicht alleine, mit Freunden. Und denke so, was passiert hier? Was ist das? Was ist das jetzt?
Okay.
Und meine Freunde waren Gott sei Dank so pfiffig drauf und haben gesagt, alles klar, Autos in der Nähe, zack, ins Auto zum nächsten Krankenhaus. Das Krankenhaus hatte eigentlich keine Notaufnahme, haben aber sofort gesagt, ja, sofort mitkommen. Und mir stand plötzlich im Aufzug irgendwie eine Ärztin gegenüber, die völlig verpennt war, weil sie wahrscheinlich irgendwie 24-Stunden-Dienst hat oder was auch immer, und sagte so, echt jetzt? Sie fahren mit mir zusammen jetzt hier in die Intensivstation. Sie sind der Pneumothorax. Ich so, weiß nicht, aber es tut total weh. Das heißt, jetzt ganz kurz zur Erklärung.
Mir also war eine kollabierte Lunge, oder?
Der rechte Teil meiner Lunge war zusammengebrochen. Komplett weg.
Und das, sag mal ganz genau, wie sich das anfühlt.
Das fühlt sich an, als würde dir jemand einen Schraubstock auf den Oberkörper setzen und zudrücken. Das tut total weh.
Wie
das
krass.
Das ist total fies, das ist echt schlimm, das war fürchterlich, ich habe echt Panik gehabt. Da dieses Krankenhaus keine Aufnahme hatte, haben die mich also erstmal in die Intensivstation geschleppt, haben mich da irgendwo notdürftig untersucht, haben sofort gesagt, alles klar, gut, Lunge ist irgendwie kollabiert, also ähnlich, als wärst du in eine Schießerei geraten und der rechte Lungenflügel wäre durch einen Schuss kaputt gegangen. Die haben mir dann ohne Betäubung, ohne nichts, haben die mir ein Loch in den Oberkörper gemacht, damit ein Schlauch reingesetzt worden ist. Und dieser Schlauch hat eine Maschine dahinter gehabt, der hat das Vakuum wiederhergestellt. Das heißt, der hat alles, was zwischen Lunge und Rippenfell an Sauerstoff war, der da nicht hingehörte, rausgesaugt, Schritt für Schritt.
Okay.
Und das dauerte ein paar Stunden. Das heißt, ich habe quasi kleine Luftbläschen in meinem Körper gefühlt, die zu diesem Schlauch gingen. Und ich lag in der Zeit in der Intensivstation. Und das war echt mega gruselig.
Aber darf ich dich mal fragen, weißt du, wie sowas geschieht? Weil ich kenne es halt nur von, man steht ganz blöd beim Behufen hinter einem Pferd. Und dann gibt es gerne mal einen Pneumothorax, wenn das Pferd so ausschlägt.
Oder weißt wegen der Erschütterung, meinst du?
Ja klar, weil du wirklich ein stumpfes Trauma vor die Lunge bekommst.
Ja, ja.
Oder bei mir auch gerne gesehen, ich bin ja ein großer Skihinfaller, dass du dir mit einer angebrochenen Rippe in die Lunge stichst.
Ja, klar. Stechen ist ja wie Schießen oder
so.
Sowas,
das ist halt auch ein Klassiker für einen Pneumothorax. Aber wenn man so am Autoscooter rumsteht und versucht, geil auszusehen, woher kriegt man da eine kollabierte Lunge?
Ja, ist interessant. Ich war auch ein bisschen verwundert. Man hat mir das so erklärt, Männer im Alter von so 20, da kann es mal sein, dass die Lunge Gewebeschwächen hat. Und das heißt, wenn du dann beim Atmen oder beim Niesen oder so, ne, wenn du da so irgendwie so ein bisschen so einen Ruck auf die Atmung kriegst, kann sich ein Lungenbläschen wie so ein Luftballon aufblähen und der platzt dann. Okay. Also das ist quasi eine Gewebeschwäche.
Also ein Ballon im Ballon und dann...
Der macht Puff, dann reißt er. Bei mir waren es wohl 7 Zentimeter irgendwie, die da als Riss in der Lunge dann auftauchten. Und das ist eine Gewebeschwäche gewesen. Einfach, das war quasi, ja, schlecht gebaut. Also, ja.
Also eine der wenigen Krankheitsbilder, von denen man sagen kann, die betrifft dann eher die jungen, starken, knackigen mit der tollen Haut. Ja,
sozusagen.
Von dem ist man dann zwischen 30 und 50 geschützt.
Genau. So, okay. Jetzt, aber diese ganze Nummer ist ja natürlich auch eine Lebenskrise in dem Sinne. Also passt wunderbar
aber
in diese
Sendung. Aber sag mal jetzt, du hast Nahtoderfahrungen gesagt.
Ja.
Weil, war das jetzt ein Scherz oder?
Nein. Der Scherz, mir wurde es erst später bewusst, weil ich war zu der Zeit Zivildienstleistender. Das heißt, um mich rum waren nur medizinisch ausgebildete Menschen und die dann ständig bei mir im Bett standen im Krankenhaus. Ich habe ja wochenlang im Krankenhaus gelegen, deswegen. Und sagten so von wegen so, boah, hast du Glück gehabt. Wenn das auf deinen linken Lungenflügel gegangen wäre, du wärst sofort tot gewesen.
Okay.
Du wärst sofort gestorben. Das heißt ja, zwischen Rippenfell und Lunge links und rechts ist natürlich immer noch irgendwie so zwei getrennte Räume eigentlich. Aber so wie eine falsche Bewegung stattgefunden hätte da quasi dann das Vakuum in der linken Kammer genauso zusammenbrechen können. Und dann wäre ich sofort tot gewesen.
Entschuldigung, aber ich frage noch mal.
Ja.
Mit Bronchitis frage ich nochmal.
Ich wollte sagen, hurra, Lunge.
Nee, Bronchien.
Entschuldigung.
Nahtoderfahrung ist ja für alle da draußen landläufig, dass man wirklich denkt, oh nein, Thomas, geh nicht ins Licht. Also das ist ja das, was man unter Nahtoderfahrung in der Regel versteht, dass man wirklich schon spektrales Licht sieht und am Schluss wartet die Omi mit einer Tasse Gemüsebrühe.
Nee.
So, das war jetzt aber nicht.
Nee. Bei mir wäre es, also theoretisch eine falsche Bewegung hätte das eventuell zur Folge gehabt. Das war das Einzige, was ich Nahtoderfahrung nennen würde.
Ja. Also, dass man quasi, es war ein Nahtod, aber keine Nahtoderfahrung.
Nein. Okay, ja, Gott, ich weiß nicht, die Definition gibt es hier im
Duden. Nein, ich will nur niemanden, der das hat. Und es gibt ja welche, die wirklich glauben, es gibt ja welche, die glauben, es gibt ein Leben nach dem Tod und es gibt welche, die glauben es nicht.
Mm-hmm.
Ich weiß gar nicht, zu welcher Kategorie du gehörst.
Ja, zu der weiß ich auch nicht.
Weißt du auch nicht?
Ich weiß es nicht. Nee, es treibt mich hier und da mal um, ja.
Dazu könnte man mal natürlich eine eigene Folge machen. Also glaubt man an Wiedergeburt? Glaubt man an Seelenwanderung? Glaubt man daran, dass wir alle auf einer Wolke sitzen? Glaubt man, dass es unwiederbringlich vorbei ist? Ich bin ja katholisch, für mich gibt es natürlich ein Hinterher, logisch.
Ah, okay.
Weiß aber nicht genau, wie das aussieht. Ich weiß ich treffe auf jeden Fall Liz Taylor. Und
kannst du schöne Grüße sagen, bitte?
Einen Teufel werde ich tun.
Du blöde Ziege.
Entschuldige mal bitte. Bei allem Respekt, Thomas. Wir hatten uns doch jetzt jahrelang mit dem Scheiß-Podcast. Wenn ich Liz Taylor sehe, habe ich doch andere Sachen zu besprechen. Zum Beispiel, wie es zwischen mir und Liz jetzt weitergeht.
Ach, guck. Ja? Michael Jackson sitzt neben euch und sagt so, nee, das will ich aber nicht.
Nee, das möchte ich nicht. Ich wäre gerne der einzige Schwule im Dorf.
Ja, herrlich. Ja, gut, aber...
Lebenskrise. Es war eine Krise, da zu liegen.
Ging ja noch
Momente,
weiter.
Wo du dachtest, das geht nicht gut?
Nee, habe ich gar nicht gedacht. Ich habe immer gedacht ich habe hier so viele coole Leute um mich rum, das wird schon gut gehen. Die wissen, was sie tun, die helfen mir und das wird alles gut. Bin ich eigentlich. Wenn ich in so einer Situation bin, wo ich denke, so, da kann ich jetzt selber gar nichts mehr machen, dann verlasse ich mich auf die Menschen um mich rum und ich bin zu denen auch total lieb und nett und die sind auch mal alle lieb und nett zu mir. Komischerweise klappt das immer irgendwie, weil ich hatte dann ja leider noch eine Ergänzung zu dieser Geschichte,
ja,
weil
bitte.
Es war danach noch nicht vorbei.
Bitte.
Ich lag dann quasi eine Woche im Krankenhaus mit dieser blöden Maschine, die übrigens arschlaut ist irgendwie, die da die ganze Zeit irgendwie rumnervte.
Ist das zu vergleichen mit diesen Trockengeräten, die wir immer jetzt neuerdings haben, wenn die Wände feucht sind?
Ja, ähnlich. Das ist schon ähnlich ein bisschen. Ja, in der Tat. Also wir sprechen jetzt ja irgendwie vom Jahr 89 irgendwie so. Also da war irgendwie die medizinische Versorgung auch.
Ach, da hast du ja schon gelebt. Ich vergesse das immer.
Ja. So, aber dann ist Folgendes passiert. Also ich habe da wirklich dann in Schmerzmittel bla 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 Wolke 17 irgendwie eine Woche hinter mich bringen müssen. Und dann kam eine Assistenzärztin und die meinte so, ah, jetzt nehmen wir die Maschine mal ab, das ist jetzt alles ganz toll, jetzt ist alles wieder gut. Ne? Machte einmal so Stopp, ne? Und klebte da irgendwie so ein Pflaster drüber irgendwie und ging dann wieder raus mit ihrem Gefolge. Und ich habe gedacht, oh, das ist ja toll. Er hat es eine Woche gelegen, beweg dich mal. Und dann habe ich meinen rechten Arm bewegt und dann machte es also so wirklich vom Geräusch.
Ja.
Neben mir saß, lag jemand im Zimmer, der hatte irgendwie, der sah aus wie von Hellraiser mit so 1000 Geräten, weil er hatte einen tierischen Autounfall und war überall so diese Drähte und diese ganze Grafik. Ja. Und der meinte so, das habe ich gehört. Ich sag, ich auch, das stimmt doch was nicht. Und dann habe ich in mich geguckt und gedacht so, links kann ich atmen, rechts kann ich nicht atmen. Das ist schon scheiße, dass du das auseinanderhaken kannst. Ja, das ist
bescheuert.
Das ist schon bescheuert. Ich geklingelt, dann kam da jemand angelaufen, ich sag so, komisches Geräusch, das stimmt irgendwas nicht. Ich kann rechts nicht atmen, ich atme nur links. Der so, ja, kann nicht sein. Ich sag so, doch, das kann sein. Und dann der Hellraiser-Typ auch so, na, ich hab ich auch gehört, hab ich auch gehört. Und dann guckten die mich an und haben gesagt von mir so, alles klar, Türen auf, alle aus dem Weg. Und dann haben die mich im Schweinsgalopp in den nächsten OP gezerrt und haben eine andere Stelle des Körpers gesucht und haben gar nicht erst versucht, eine Betäubungsspritze irgendwo hinzupacken. Und ich wusste schon, wie sehr es weh tut. Und ich kann mich entsinnen, neben mir stand eine junge Lernschwester, die das Ganze begleitet hatte. Ja. Und die sollte eigentlich nichts machen, außer was Besonderes, einfach nur da sein. Und dann sagte die Ärztin plötzlich von wegen so, ich muss jetzt schneiden, halten Sie seine Hand. Wir guckten uns an, wie in einem Film. Ich sag so, was? Hä? Was? Und ich so, halten Sie seine Hand. Wir so, okay, okay. Sie hält meine Hand. Die alte Dame, also die Dame fängt an zu schneiden. Es tat wieder weh wie die Hölle. Auf meiner Schmerzskala 1 bis 10 war das ungefähr so 18.
Okay.
Und ich hatte meinen zweiten Schlauch im Körper und die Maschine wurde wieder angeschaltet. Das heißt, ich wusste schon genau, was passiert. Und es war gruselig. Es war einfach echt ekelig. Und ich habe wieder eine Woche lang wieder total zugedröhnt irgendwie in diesem Bett gelegen. Und Gott sei Dank wurde dann danach ein bisschen, ja, mit ein bisschen mehr Hirn das ganze Spielchen gemacht mit dem Entfernen des Schlauches und dieser ganzen Geschichte. Also wurde gleich eine Naht gesetzt und bla bla bla. Aber was dann passiert ist, was Lebenskrise angeht, ist, alle Menschen um mich rum haben erst gesagt, oh, wie furchtbar, du bist ja fast gestorben. Das ist ja total schlimm gewesen. Das ist ja wieder ein neuer Geburtstag. Und, oh nee, oh, dass du das so aushältst. Und wie das ist ja ganz schrecklich. Und ich sah auch aus wie echt wie Spuckewasser in der Kurve. Ich war so dünn. Und ich habe gefühlt 3 Monate gebraucht. Und den habe ich mich auch so dermaßen hängen lassen. Ich war auch so ja, in meinem Leiden quasi so in so einer einer Schleife, dass es dann immer gedauert hat. Und ich so, nee, lass mich mal alle in Ruhe. Ich bin jetzt wieder gesund. Das wird jetzt besser. Ich kann jetzt zwar noch nicht rumrennen wie ein Geistesgestell, aber es wird besser. Hört doch mal auf, mich immer ständig zu bemitleiden. Das hilft mir doch überhaupt
nicht. Also kann
nicht.
Eine Krise einen auch lethargisch machen?
Ja, ja, sicher. Ja, ich glaube auch, dass die Krise eines anderen, ne, die kann quasi von anderen Menschen auch dermaßen bejammert werden, dass sie noch schlimmer wird für den Menschen, der sie aushalten muss.
Ja, oh ja, das kann ich mir gut vorstellen. Weil ich habe, also mein Elternhaus ist ja nur meine Mama.
Ja.
Und mehr oder weniger gewesen immer.
Ja.
Und meine Mutter neigt auch zum Verzagen. Was natürlich für einen Prozess der Rekonvaleszenz
nicht gut ist.
Nicht so gut ist. Das geht also nicht in Richtung, Mensch, das wirkt wieder, es ist schon viel toller als gestern.
Überhaupt nicht.
Es hat eher die Tonalität immer gehabt von, oh Gott, wir haben auch immer Pech, hoffentlich kommen wir da lebend raus.
Ja,
also,
ja, genau. Ja, ja, es passt ja ein bisschen zu
anderen. Und das macht natürlich was mit einem Erkrankten.
Na klar. Halbzeit.
Halbzeit.
Mahlzeit.
Nein, Halbzeit.
Ach, es geht ja noch weiter.
Gott sei Dank.
Ja. Und ich habe echt gebraucht, bis ich mich da selber rausgezogen habe und gesagt habe, so, geht mir mal alle nicht auf den Sack, das wird wieder gut. Zu der Zeit, du musst wissen, damals war ich der Sänger einer Band. Ich wollte eigentlich damals Popstar werden. Und ohne Lunge singen ist schon mal ziemlich scheiße.
Ach, wach. Keine. Nee, weiß ich nicht. Kann man jetzt so auch nicht sagen.
Naja, also, das war aber schon anstrengend.
Laura Müller, die Freundin vom Wendler, hat gerade ein Lied veröffentlicht. Das heißt Superstar. Man kann ohne Lunge durchaus.
Kannst du mal vorsingen, bitte? Ich kenne das nicht.
Das ist ganz schlimm. Ich weiß aber, wir haben ja freie Folgen ab 6.
Ja. Ist das vom Text so schlimm?
Ja, es beginnt, glaube ich, mit siehst du meinen Buddy? Findest du mich heiß? Martini liegt auf Eis.
Oh Gott.
Die zweite Strophe ist aber schlimmer.
Oh nein.
Weil, ich glaube, da heißt es, ich mache es gerne im Auto, den Knüppel in der Hand, doch nur in einem Ferrari, denn der ist mir bekannt. Und dann kommt im Refrain kommt mein Lieblingsreim.
Ja.
Das ist, ich bin auf OnlyFans ein Superstar.
Oh Gott.
Habe 100.000 Follower.
Follower!
Also es geht ohne Lunge.
Oh Gott, ja? Dürfen wir im zweiten Jahr vielleicht auch mal auf diese FSK 6 ein bisschen scheißen?
Ich finde FSK super. Okay. Ich will ja gar nicht so ja, zu jugendunfreundlich sein.
Ja, unfreundlich ist sie aber.
Wir haben doch eh viel zu wenig Hörer in dem Segment.
Das stimmt in der Tat. Unsere Hörer sind eher so alt wie wir. Ja,
ja wir haben viel Hörer, aber das... Also jetzt reiß ich mal zusammen. Erstmal sind wir nicht gleich alt und zum Zweiten beginnt die Hörerschaft in den 40ern. Ja?
Das ist in der Tat so. Ja, 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 ja. Genau. Und also, gefühltes Alter für dich, oder wie?
Die Krise hat in dem Fall dazu geführt, dass du erstmal abgesackt bist mental.
Ganz schlimm, ja, ja. Das war schlimm. Ja, ja,
das ist also das, was eine Krise tun kann.
Ja.
Hast du in deinem Leben mal eine stärkende Krise erlebt?
Eine stärkende Krise? Vielleicht beruflich?
Vielleicht. Also wenn es schlecht gelaufen ist, warst du mit einem Jetzt-erst-recht-Gefühl gesegnet, oder?
Ja.
Ja?
Ja, ja ich glaube schon, ja. Ja, ja, mir ist das passiert, dass nach ungefähr so 23 Jahren Job wurde unser familiengeführtes amerikanisches Unternehmen aufgelöst.
Ah, da war ich dabei.
Verkauft, genau, das kennst du. Und
habe ich für die nicht mal was übersetzt?
Ja, du hast eine deutsche Webseitenübersetzung begleitet mit mir zusammen, weil die Originalübersetzung so scheiße war, dass man es nicht anhören konnte. Und jetzt, wir haben da eine Kunst draus gemacht. Das war echt cool. Genau, also diese Firma wurde halt abgewickelt und natürlich hat dann irgendwie der neue Besitzer hat sich dann überlegt, oh, eine GmbH in Deutschland braucht kein Mensch, bums, wir machen jetzt mal so eine Webkonferenz, wo wir sagen so, nach Gesetz, informieren Sie sich, die Firma ist jetzt quasi geschlossen, Sie kriegen gleich eine E-Mail, darin steht, wo Sie sich dann und dann melden können, das und das passiert dann und dann so und so, bla bla bla. Also diese klassische amerikanische Nummer, ähnlich mit diesem Karton auf dem Tisch so und tschüss, auf Wiedersehen, gehen Sie. Was ja auch eine Krise ist, ne? Du bist ja so lange dabei und denkst so, Schaluk, ne? Unter dem Motto, juhu, das war's. Und die ganze Nummer hat mich natürlich dazu geführt, dass ich mich auch wieder mal selbst erfinden musste
in
Sachen Job. Also man musste mal wieder sagen, so, okay, ich erde mich. Natürlich hatte ich eine coole Begleitung mit Freunden und so. Und das ist alles am Ende auch ganz gut ausgegangen. Aber ich musste erst mal wieder Das Produkt Thomas musste ich erstmal wieder neu aktivieren, was gut funktioniert hat. Man muss dann ja heutzutage durch so Assessment Center die wunderliche Tests haben. Das fängt dann mit Kopfrechnen und die wüstesten Geschichten, die man da lösen muss. Da habe ich mich in 2-3 Tagen wieder irgendwie reingearbeitet und das hat funktioniert. Und
für dich ist Kopfrechnen wüst, ne? Ich habe mir das gedacht.
Ja, das ist was
ganz. Ja, ich mag das immer, wenn wir die Rechnung bestellen.
Ja, ich mag das gar nicht. Auf alle Fälle war das so eine Krise, die mir gezeigt haben, von wegen so, ja, scheiß der Hund drauf, du kannst es doch noch und die wollen dich auch noch. Also bei mir riefen dann halt stapelweise Headhunter an und ich konnte mir einen Job rauspicken, der auch dann zu mir und meiner Person passte. Und ich hatte kurzfristig mal Schiss, dass das vielleicht nicht so ist. Und ich hatte in meinem Umfeld auch Leute, die mir das vorhergesagt haben, von wegen so, ja, 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 deine goldenen Zeiten sind vorbei, vergiss es mal, das wird nichts wieder. Und ja, am Arsch die Räuber, kannst du mir mal am Arsch lecken? Klar ist das so geworden und es ist besser geworden. Ich habe noch einen cooleren Job gekriegt.
Ha, siehst du, also dann haben wir jetzt einmal Krise als zumindest vorübergehende Schwächung des Systems, Einbruch, den man, glaube ich, auch zulassen muss.
Zwangsläufig, glaube
ich. Weil sich irgendwas wieder findet und du bist dann ja auch kein Popstar geworden. Ob es jetzt nur in der kollabierten Lunge lag oder nicht, können wir mal dahingestellt lassen.
Ja.
Und beruflich hingegen war es dann so, dass du gedacht hast, okay, jetzt aber Ärmel hoch, weil so leicht werdet ihr mich nicht los da draußen im großen Karussell.
Genau, ich bin hier nicht irgendwer. Genau.
Ich verstehe.
ja.
Ich möchte ja nur den Leuten da draußen möglichst viele Möglichkeiten, Varianten der Krisenbewältigung und was Krisen mit einem machen können, aufzeigen.
Mhm.
Ich finde, eine Krise kann noch eine dritte Variante hervorbringen. Das heißt, dass man weder erschwacht noch erstarkt,
okay,
sondern die Richtung verändert.
Hm.
Ich habe ja viele Jahre Persönlichkeitsentwicklung hinter mir, weil ich ansonsten diesen Coaching-Beruf nicht machen könnte.
Ja.
Und ich musste, das passiert jedem, der diese Persönlichkeitsentwicklung an sich selber erstmal vornimmt, mich natürlich mit meinen Sollbruchstellen im Leben auseinandersetzen. Und das ist in meinem Fall durchaus Herkunft und Kindheit.
Ja, glaube ich.
Und ich habe mich dann vor ein paar Jahren wirklich schlimm mit dem, was Herkunft und Kindheit in meinem Fall komprimiert definiert, nämlich Mama,
ja,
auseinandergesetzt oder man möchte auch landläufig sagen, wirklich echt hart gestritten.
Okay.
Vorwürfe meinerseits, Unverständnis ihrerseits,
ja,
kein Konsens, keine Überschneidung.
Ja.
Und ich bin danach weder in mir zusammengesagt nach dem Motto, okay, dann geht es weiter nach ihrem Takt.
Ja.
Noch habe ich gesagt, okay, du streichst jetzt deine Mutter aus deinem Leben.
Hm.
Sondern ich habe die dritte Drehung bekommen, wenn du so willst, nach einer Krise.
Mhm.
Und habe gesagt, du sortierst einfach die Figuren auf dem Spielfeld um.
Ja.
Und die kriegen neue Aufkleber. Und die Mama läuft ganz klar unter Nicht-Wahlverwandtschaft. Das heißt, die kriegt das Label des Blattes, mit dem du spielen musst.
Ja.
Und dafür gibt es bestimmte Unterregeln wie Sicherheitsabstand.
Mhm.
Achte immer darauf, nicht zu viel zu geben, nichts zu geben, was dich ermüdet, was dich erschöpft zurücklässt.
Ja.
Trau dich, Abstand zu halten und trau auch zu sagen, bis hierhin und nicht weiter.
Ja.
Und trau dich auch zu sagen, mehr gibt es jetzt nicht, weil mehr hast du auch früher nicht reingegeben ins System.
Ja.
Da ist nicht mehr drin für dich.
Ja, ja, ja.
Ja, weil es ist natürlich, das erleben ja viele von uns, wenn die Eltern überaltern, dass auch man verglichen wird mit Leuten seines Alters, wo es dann heißt, ja, aber meine Freundin aus dem Turnverein, da machen die Kinder alle mit der eine Woche Urlaub am Wörthersee.
Oh, Jemine.
Wo ich dann sage, ich kann dir was buchen am Wörthersee,
ja,
aber ich kann eine Woche mit dir als erwachsener Mann nicht verbringen.
Nee.
Ich werde irre.
Ja, ja, ja.
Und das müsstest du eigentlich ganz gut verstehen, weil du auch früher keinen Bock hattest, mit mir mal einen Nachmittag durchzuspielen.
Ja.
Das heißt also, das ist ja ein Gefühl, das auf beiden Seiten immer schon vorhanden war.
Ja, ja.
Das kannst du jetzt nicht einseitig einfordern.
Also, nee, das geht nicht.
Das funktioniert nicht.
Ja, ja, ja. Kannst du das ein bisschen nochmal erklären? Also du hast ja erzählt von mir so, du hast das quasi ausgefeiltet mit deiner Mutter. Heißt das, du hast wirklich mit ihr selber erstmal diskutiert und dann gemerkt, das kann man sowieso nicht ändern. Ich muss den Weg ändern und
es die Regeln wechseln. Es gab den Streit zwischen dem, wie ich sie sehe und dem, wie sie von mir gesehen werden wollte. Und danach war ein halbes Jahr tote Hose.
Okay. Es gab das wirklich, also das Gespräch.
Es gab ein halbes Jahr nichts nach diesem Gespräch.
Okay.
Das Gespräch fand statt.
Ja.
Und dieses halbe Jahr Pause habe ich für mich genutzt, natürlich mit mir zur Verfügung stehenden therapeutischen Mitteln, das neu einzuordnen.
Okay.
Weil das Problem ist ja nicht, seinen Eltern aus dem Weg zu gehen. Das Problem ist ganz oft das eigene Gewissen. Die Eltern in dem Alter im Stich zu lassen, in dem sie eigentlich vermehrt Hilfe bräuchten.
Ja, ja.
Und da muss man immer wieder einen Selbstabgleich machen mit, muss denn gerade du derjenige sein, der diese Hilfe reingibt? Oder sind sie leider aufgrund dessen, wie sie sich im Leben verhalten haben, in der unangenehmen Position, sich das woanders zu holen?
Ja, ja, ja. Und ja, das ist ja ähnlich wie bei meinen Eltern gewesen. Ich habe dann ja beschlossen, mein Gott, Stimme, bleib wieder da, dass ich das dann halt organisiere, dass da Hilfe kommt. Und aber nicht von mir. Auf gar keinen Fall von mir direkt.
No das way. Muss man. Es gibt natürlich dann immer wieder Eltern, die sagen, das finde ich nicht schön. Ich fände es persönlicher, wenn du selber Dings, bla. Ganz oft hast du es in heterosexuellen Konstellationen dann ja auch so, dass wahlweise sogar die Schwiegertochter ran muss.
Ja, ja.
Auch eine ganz unfaire Veranstaltung, find ich wie ich auch. Finde.
Find ich auch.
Uns jetzt Schwiegertöchter zuhören, da kann man mal drüber reden, ob ihr für die Schwiegermutti Sachen machen müsst. Das sollte sich wirklich richtig anfühlen.
Ja, ja, ja.
Ja? Oder für die Schwägerin oder so. Also man muss immer gucken, reicht ein nominales Verwandtschaftsverhältnis in der Krise aus, von sich eine Kraft abzuziehen, die man gar nicht hergeben möchte. Da muss man immer aufpassen und da kann ich auch jedem nur raten, im Zweifel ganz kurz mal einen Therapeuten zu konsultieren, dass man sich einfach nur mal einordnet, wo steht man.
Ja,
das macht
aber
auch Sinn bei Krankheiten.
Ja.
Du wie damals mit deinem Pneumothorax, was wirklich eine schlimme Erkrankung war.
Ja. War nicht nett.
Ich hatte im doppelten Alter mit Anfang 40 eine Krebsdiagnose. Alles super ausgelaufen. Aber da muss man sich natürlich auch Augenblick zurücknehmen und sich einordnen und sich fragen, was man will.
Ja.
Sich nicht fallen lassen ins Schicksal, finde ich ganz wichtig nach einer Krise.
Ja.
Durchatmen. Abstand nehmen, finde ich ganz wichtig. Auch
ja.
von sich selber.
Betrachtungswinkel ändern. Ganz, ganz wichtige Sache. Glaubst du, dass dir das mit dann 40 irgendwo einfacher gefallen ist, weil du halt eine gewisse Lebensweisheit hattest. Mit 20 war ich ja irgendwie eigentlich noch so ein bisschen so dödeliger Teenie gerade.
Also ich war mit 40 übrigens noch viel unruhiger und manche würden auch sagen, ein bisschen hysterischer als mit 50.
Okay.
Auch das hat was mit meiner Entwicklung zu tun.
Klar.
Für mich war damals relativ klar, wozu ich bereit bin und wozu ich nicht bereit bin. Also man hat mir das vor einer OP, die zum Glück so ausgelaufen ist, dass nachfolgende Schritte gar nicht mehr nötig waren,
ja, super,
gesagt, es könnte sein, je nachdem, wie die Entnahme verläuft, was für ein Ergebnis die Histologie ergibt,
ja,
müsste ich wahlweise eine Chemotherapie oder eine Bestrahlung haben. Und eine Bestrahlung hätte darauf hinauslaufen können, dass man mich so beschädigt körperlich, dass ich anschließend einen Cholestomiebeutel tragen muss.
Ach, ja.
Und da habe ich direkt gewusst, da ist meine Grenze erreicht.
Ja.
Also ich würde das mit der Chemo auf jeden Fall machen.
Ja, ja.
Die Wimpern wachsen nach, die Augenbrauen wachsen nach, die Haare wachsen nach.
Ja, ja.
Das ist alles okay.
Klar.
Es ist eine ätzende Zeit, einem ist unheimlich schlecht, man fühlt sich ganz elend.
Bestimmt.
Man hat aber schon auch ganz oft Leute gesehen, auch Prominente, die sich davon wieder zumindest visuell vollumfänglich erholt haben, die da rausgekommen sind.
Ja.
Diese Aussicht darauf, so einen Beutel am Gürtel zu haben, wusste ich aber, sprengt das, was ich für mich leisten kann und will und möchte.
Kann ich verstehen.
Und da ist dann auch meine Lebensqualität, da war ich aber ganz klar.
Ja.
Es ist immer hart, wenn es heißt, man muss ihnen den Unterschenkel amputieren oder so.
Ja.
Und dann denkt man erst, okay, ohne das Bein brauchst du auch nicht weiterzumachen. Da braucht man ein paar Tage oder auch Wochen.
Das
kann da kommt man hin.
Ja.
Aber das war ein Punkt, wo ich mir relativ klar war, jenseits jeder Krise, nee, wenn das zur Diskussion steht, bin ich aus der Behandlungsmethode raus.
Mhm.
Weil das nichts ist, was ich auch nur einen halben Tag für mein Leben möchte. Und da muss man dann sagen, okay, ich bin mit 42 noch wahnsinnig jung im Vergleich zu jemandem, der wahnsinnig alt ist, aber sind halt auch schon 38 erlebte Weihnachten, Ostern, Geburtstage. Einiges habe ich schon gesehen.
Ja.
Dann soll's so sein.
Okay. Wow, krass.
Ja.
Ich frage mich eigentlich jetzt gerade so, wenn es dann wirklich so gekommen wäre, glaubst du wirklich, dass du es dann durchgezogen hättest?
Ich würde auch rückblickend heute noch sagen, ich hätte diese Art der Behandlung verweigert.
Okay, cool, krass, krass. Weil das finde ich, ob ich das jetzt besonders bewundernswert finde.
Nee, überhaupt nicht.
Nee, vielleicht finde ich es auch nur bockig, glaube ich. Wenn ich das jetzt erleben würde, wenn dir das jetzt nochmal passieren würde und du würdest so reagieren, ich glaube, ich wäre ziemlich pissig auf dich, glaube ich.
Ja,
ich würde dich einprügeln, glaube ich.
Man kann natürlich sagen, mein Gott, man kann noch so viel Schönes erleben, auch mit so einem Beutel am Gürtel.
Ja.
Man kann ins Open-Air-Kino gehen,
ja,
man kann in ein Restaurant gehen, hast da halt ein Mäntelchen drüber. Das kannst du alles machen.
Ja.
Ich kenne mich aber so gut,
ja,
dass ich weiß, ich hätte die Kurve nicht bekommen.
Du hättest dich wahrscheinlich versteckt.
Und das muss man in der Krise, finde ich, auch dürfen.
Ja, klar.
Man darf auch sagen, alten Leuten gesteht man das ja in der Regel immer zu, Thomas.
Mm.
Nur bei Mittelalten oder Jungen hat man ja ganz selten Verständnis.
Ja, ja.
Ich finde, man muss in der Krise aber auch sagen dürfen, das übersteigt meine Möglichkeiten.
Ja.
Ich steig aus.
Ja, ja, sicher.
Das muss erlaubt sein.
Mm.
Oder dass man auch wirklich für sich selber, und das muss ja nicht immer das Ende des Lebens bedeuten,
nein.
Ich bin mal verlassen worden und ich bin daraufhin, weil ich mit dem Schmerz überhaupt nicht zurechtkam, in erster Instanz, und das hat mir auch geholfen, zu einem Kollegen gegangen, der macht Hypnosetherapie.
Mhm. Wow, krass.
Und das war unangenehm, das war hart. Du wirst mit deinem Unterbewusstsein und allen Ängsten, die darin liegen, konfrontiert.
Okay.
Mir hat das geholfen. Aber wichtig ist eben auch, so viel Abstand zu sich selber nehmen zu können, zu sagen, das schaffst du jetzt nicht mit einer Pulle Rotwein und einer Schlaftablette.
Mhm.
Oder mit exzessivem Ausgehen oder Binge-Eating oder Hungern,
ja,
sondern erkenne deine Grenzen,
mhm,
suche dir Hilfe von außen.
Ja,
egal in welcher Krise.
Ja, ist wichtig. Ich glaube, es ist wichtig.
Ja, ja.
Ich glaube, ich hatte damals auch diese Hilfe von außen, die mir geholfen hat. Also ich hatte Freunde um mich.
Du meinst bei der Krankheit jetzt?
Ja, ja,
also
ja,
bei,
ja,
dem Pneumotor.
Bei dem Pneumotor. Die Freunde, die irgendwann gesagt haben, mir so, hier, nun guck mal bitte anders drauf. Hör mal auf jetzt. Jetzt lass dich nicht immer beeinflussen. Dein Ding geht weiter. Weiter, 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 weiter. Boah, meine Herren, das war aber heute tief. Wir hatten heute Geburtstags- und Jubiläumsfolge. Meine Herren, da wollte ich eigentlich gar nicht hin heute.
Man kann es sich manchmal nicht aussuchen. Happy Birthday, Tom.
Ja, Happy Birthday, Kai.
Alles Liebe, wir hören jetzt auf, ne?
Bis einer heult.
Tschüss, ihr Lieben, ciao.
Bis einer heult. Mal sehen, was die beiden in der nächsten Folge für uns haben.